heute mit Ulrich Sonnenschein. Und ich habe es vorhin schon eingeführt, am Dienstag war die Uraufführung der Maria Callas Performance, der weltberühmten Performance-Künstlerin Marina Abramović. Und immer noch gibt es Kritikerstimmen dazu, heute eine in der Welt zu lesen. Was hören wir da?
Seven Deaths of Maria Callas hat ja Marina Abramović ihr Projekt genannt und sie lässt die Callas auf 7 Videos Rollentode sterben, während sie selbst dazu bewegungslos in einem Bett liegt. Dazu hat man in der Bayerischen Staatsoper München das klassizistische Schlafzimmer der Callas in der Pariser Avenue Georges Mandel eigens nachgebaut. Darin, so die Welt spöttisch, pantomimt Abramović zum affektiert sich plusternden Finale den Herztod der Callas am 16. September 1977 nach und nachtwandelt schließlich als Schlossgespenst der Oper davon. Dazu liefert das Bayerische Staatsorchester eine Perlenkette ödpassiver Belcanto-Arien, die zur Geräuschkulisse verkommt. Sogar die von Wolkengewaber und Elektronenclustern unterteilten Videos langweilen nur, meint die Welt, wenn Willem Dafoe Marina Abramović in alle Opferrollen routiniert abmurkst. Bei diesem sterbenslangweiligen Diskursdings starrt man müde auf das ausdruckslos gewordene Gesicht einer 73-Jährigen, die auch einmal irren kann, so die Welt abschließend, diesmal allerdings gewaltig.
Also eine weitere unter vielen ablehnenden Kritikerstimmen zu dieser Callas-Oper oder Callas-Performance von Marina Abramović. Kommen wir mal wieder zum Thema Toleranz, zur Tugend, zu diesem Wort, das so schnell über die Lippen geht, aber immer wieder neu gedeutet und interpretiert werden muss. Die Süddeutsche Zeitung hat heute dazu etwas geschrieben.
Was? Es geht um einen offenen Brief, der von zahlreichen Künstlern und Akademikern unterzeichnet wurde und freie Debattenräume fordert. Der demokratische Prozess sei bedroht, heißt es da, wenn Kabarettisten von Veranstaltern ausgeladen, Karikaturisten zensiert, Bücher aus dem Sortiment genommen und Demonstrationen pauschal verboten werden. Da wird so einiges zusammengerührt. Dieser Brief, so die Süddeutsche Zeitung, der im Übrigen an niemanden gerichtet ist, fordert dann lediglich das, was es ohnehin schon gibt. Schließlich gehört es zur Freiheit von Veranstaltern, ihre Programme so zu gestalten, wie sie das möchten. Initiatoren dieses Briefes, der einem amerikanischen Vorbild folgt, das von Margaret Atwood und John Banville unterschrieben wurde, sind der Schriftsteller Gunnar Kaiser und der Schweizer Journalist Miloš Matušek, bekannte Köpfe der rechtskonservativen Infosphäre, wie die Süddeutsche Zeitung das nennt, die sich von linksradikaler Gesinnungsinquisition umstellt fühlt. Unterzeichner sind unter anderem Monika Maron und Boris Palmer. Das findet die Süddeutsche Zeitung weniger überraschend. Erstaunt ist sie dann aber doch über Ilja Trojanow oder den Soziologen Hartmut Esser, der auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung pikiert von einer Kontaktschuld sprach und nicht für den Kontext verurteilt werden wollte. Alexander Kluge indes fühlt sich hintergangen. Bei der Erwähnung von Margaret Atwood habe auch er unterschrieben, wolle seine Unterschrift jetzt aber zurückziehen. Der Unterschied zwischen den beiden Briefen ist überdeutlich. In der amerikanischen Version ist von Demagogen aus dem rechten Lager die Rede, deren Intoleranz man bekämpfen müsse. Der deutsche Brief hingegen, so die Süddeutsche Zeitung, fordere Toleranz auch für die Intoleranten.
Kommen wir zu Briefen ganz anderer Natur. Viele Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens haben in den letzten Monaten verstärkt Briefe oder Mails mit der Signatur NSU 2.0 bekommen. Also das sind Drohmails gewesen oder Drohbriefe und immer noch tappt die Polizei im Dunkeln, wer die eigentlich verfasst hat. Die Taz hat eine eigene Recherche dazu angestellt. Hat sie was herausgefunden?
Ja, auf 3 Seiten breiten die Autorinnen ihre erstaunlich schlüssigen Ergebnisse aus und zeigen, dass die rechten Bedrohungen, die aus den Reihen der Frankfurter Polizei stammten, keine Einzelfälle sind. Da bekam der Taz-Autor Hengame Yagofara zum Beispiel massive, extrem eklige, rechtsextreme Hassmails, die sich eindeutig auf den NSU 2.0 zurückführen lassen. Zwischen Frankfurt, dem hessischen Städtchen Kirchdorf und Berlin haben die Autorinnen recherchiert und sind dabei auf einen Polizisten gestoßen, der immer wieder rechtsextreme Nachrichten auf Facebook postete. Er stand eindeutig im Visier der Ermittlungen, gilt als Urheber der ersten Drohfaxe, aber nachweisen konnte man ihm das nicht. Ob die Ermittlungen gründlich genug waren, fragt sich die Taz. Der beschuldigte Polizist aber schweigt. Er ist beurlaubt, nicht suspendiert und bekommt sein volles Gehalt. Mühsam suchte die Taz nun nach diesem Mann, fand ihn tatsächlich in Frankfurt und bat ihn um ein Interview. Kein Interesse, sagte er lapidar durch die Gegensprechanlage. In derselben Nacht wurden wieder Droh- und Hassmails des NSU 2.0 verschickt.
Da wird einem ganz kalt, wenn man das hört und liest. Und wir bleiben nochmal beim Thema, nochmal zurückgekommen zur Welt von heute. Da ist von Hassliteratur die Rede. Gehört das in denselben Kontext?
Ja, das könnte man meinen, aber die Welt hat mit dem Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer über das literarische Hassmotiv gesprochen, also über eines der Gefühle, aus denen heraus Literatur entsteht. Dabei geht es nicht um Weltanschauung, sondern um Hass als Medium intensiver poetischer Rede, bei Shakespeare zum Beispiel, als Ausdruck von literarischer Imagination. Die militante Verachtung derer, die Mittelmäßigkeit und Dummheit nicht ertragen, heißt es zum Beispiel bei Sulla. Dass der Hass eine so große Rolle spielt in der Literatur, meint Karl-Heinz Bohrer, verdankt sich dem Wissen des Schriftstellers darüber, dass er eine große Intensität eines Gefühls braucht, dem eigentlich nur noch die Erotik entspricht. In der deutschen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts allerdings fehlt diese Form von Aggressionssprache. Sie war entweder nicht erlaubt oder gar nicht möglich. Ebenso wenig wie explizite Erotik übrigens. Das Interview umfasst eine ganze Seite und ist nachzulesen in der Welt.
Und das war die Kulturpresseschau von heute, von Samstag, dem 5. September, von Ulrich Sonnenschein. Dankeschön dafür. In Bälde wieder abrufbar als Podcast unter hr2.de.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.